Einen wunderbaren schönen Tag euch allen. Unser Thema heute: Ich werde meine Gemeinde bauen. Diese Versprechung hat Jesus in Matthäus 16, 18 an uns gegeben. Und heute setzen wir mit vierter Teil dieser Thema mit Untertitel: Prüfet die Geister. Wie kann ich es tun? Einige wichtige Grundlagen dafür haben wir in vorherigen drei Themen schon gelegt. In Teil 2 mit Untertitel Umgang mit neuem Licht haben wir die Antwort auf folgenden Fragen gesucht. Wie wir als Gemeinde mit neuen Erkenntnissen umgehen sollen, und wie wir sicherstellen können, ob das neue Licht auch wirklich vom Heiligen Geist kommt. Und dabei haben wir vier Merkmale entdeckt. Das Alte Testament, das Neue Testament, Geist der Weissagung und die Lehre oder Glaubenspunkte. Und wer kann noch erinnern, bei welchem Punkt sollen wir bei Prüfen beginnen? Beim ersten oder beim vierten? Also, dann erinnere ich euch daran, ja, wir haben dazu den Beschluss bekommen, dass am vierten müssen wir beginnen, rückwärts. Dieses Prinzip ist bestens dazu geeignet, um die Frage, wie soll ich die Geister prüfen, auch geeignet. Und heute wird noch etwas sehr Wichtiges dazukommen. Etwas, was Prüfung den Geister wesentlich erleichtern kann oder wird. Das Wichtigste, da wir nie aus den Augen verlieren dürfen, ist, dass der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Gott und Satan ist noch nicht beendet. Und es spielt keine Rolle, welche Themen wir behandeln. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann besteht Gefahr, dass wir zum falschen Ergebnis gelangen können. Und heute möchten wir es etwas näher ansehen, wie es zu diesem Kampf gekommen ist. Weil wenn wir es begreifen, dass damit wird auch wesentlicher Teil der Antwort auf die Frage, wie sollen oder können wir die Geistes prüfen, wird gegeben. Dass ich heute darstelle, ist das Ergebnis eines sehr langen Studiums und erfordert höchste Konzentration. Es wird vielleicht nicht für alle einfach sein, beim ersten Mal meinen Gedankenverlauf zu folgen. Hierfür gibt es die Möglichkeit, die Aufnahme noch einmal anzuhören und auch diese Präsentation noch einmal anzusehen. Ich werde nicht immer die Quelle nennen, um etwas Zeit zu sparen. Ihr findet diese auf die Präsentation. Fühlt euch frei, diese Ausführungen für Gottes Werk zu verwenden, wenn ihr es möchtet. Und wer Kontakt aufnehmen möchte, findet am Ende der Präsentation meine Mailadresse. Der Untertitel heutige Predigt kommt aus Johannes 4, 1 und wir lesen den Teil des Verses, den ersten Teil des Verses.
Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind.
Der Apostel Johannes gibt uns nicht bloß einen Rat, er zeigt uns auch, wie wir diesen befolgen können. Und wir finden es in den folgenden Versen.
Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt.
Es fällt auf, dass sich alles um die Persönlichkeit Jesu dreht. Was verbirgt sich dahinter? Um zu begreifen, lesen wir in Apostelgeschichte 4, 12.
Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns.
Christus ist das Fundament und der einzige Weg zur Erlösung. Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen. Wer war Jesus? Laut Bibel der verheißene Messias. Allerdings war er nicht als solcher von seinem Volk anerkannt worden. Und warum? Weil er als unehelich geboren für sie noch weniger wert war als ganz normaler Mensch. Und wer war er in Wirklichkeit? Da hilft uns Apostel Paulus weiter. In 1. Timotheus 3, 16.
Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen.
Damit ist alles klar. Hier könnten wir schon mit unserer Predigt zu Ende oder Punkt setzen. Aber leider ist es nicht so einfach. Auf dem Spiel steht unser ewiges Leben. Deswegen müssen wir diesem auf den Grund gehen. Die Juden damals konnten nicht begreifen, wie Josefs Sohn ein Messias sein kann, weil er damit Gott gleichgesetzt wird. Einige Christen von heute können auch nicht begreifen, wie der Sohn Gottes dem Vater gleich sein kann. Interessanterweise war gerade das, dem Allerhöchsten gleich zu sein, das Luzifers Ziel. Ist es nicht etwas seltsam, dass wir es Jesus ebenfalls nicht zugestehen können? Seit das Christentum existiert, besteht auch diese Problematik. Sollte nicht gerade diese Tatsache uns nachdenklich stimmen? Warum ist es so? Was verlieren die Christen, wenn sie im Glauben annehmen, dass der Sohn dem Vater gleich ist? Wieso kämpft Satan so dagegen? Warum ist es für Luzifer so wichtig, dass wir glauben, dass Jesus einen Anfang hat, so wie er selbst auch einen Anfang hat? Warum möchte er so sehr, dass wir glauben, dass zwischen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist eine Rangordnung besteht, eine Hierarchie? Was hat er davon? Nun, damit will er beweisen, wie ungerecht er von Gott behandelt worden ist. Und deswegen kann und darf er auch für seine Rechte kämpfen. Er konnte diesen Gedanken nicht loswerden und fragte sich immer wieder, wieso berät sich der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist und nicht mit mir? Aber gerade diese Tatsache zeigt doch den Unterschied zwischen ihnen ganz deutlich. Der Sohn ist Gott, der Töpfer oder Schöpfer. Und im Gegensatz der Luzifer, der Lichtträger, ist ein geschaffenes Wesen, nur ein Ton. Das macht einen riesigen Unterschied. Wenn Luzifer die Engel, Himmelbewohner und die Menschen dazu bringt, daran zu glauben, dass Jesus nicht höher ist als er selbst, dann erreicht er damit sehr viel. Weil jeder, der an seine Lügen glaubt, kämpft in dieser großen Kampf unbewusst auf seiner Seite und somit gegen Gott. Das Schlimmste und Traurigste dabei ist, dass derjenige, der auf Luzifers Lüge hereinfällt, völlig überzeugt davon ist, dass er auf Gottes Seite steht. Luzifer präsentiert sich selbst als Erlöser des Universums vom Tyrannei Gottes. Der Heilige Geist schenkt uns durch den Prophet Jesaja einen Einblick in die ferne Vergangenheit. Damals existierte unser Sonnensystem noch gar nicht. Und wir lesen es in Jesaja 14, 13 bis 14 in Schlachterübersetzung.
Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und mein Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein.
Das Ziel ist ziemlich klar gesetzt. Wenn wir heute auf die vergangenen Jahrtausende zurückblicken, dann stellt sich natürlich die Frage, wie konnte so ein intelligentes Wesen bloß auf solche eine dumme Idee kommen? Wie ist es möglich, dass ein Geschöpf den Anspruch erhebt, auf den gleichen Stufe mit Schöpfer stehen zu dürfen, dem Allem Höchsten gleich sein zu wollen? Konnte er wenigstens ein einziger Atemzug ohne seinen Schöpfer tun? Aber sein Ziel, unabhängig zu werden, war doch so schön und erstrebenswert. Und dieses Ziel zu erreichen, erarbeitete er eine eigene Strategie. Dabei war klar, dass er dieses Ziel durch eine faire Art und Weise unmöglich erlangen kann. Geistweissagung gibt es nun einen kleinen Hinblick dahinter.
Luzifer hatte Gottes Absichten in falschem Licht dargestellt, sie missdeutet und entstellt, um Unzufriedenheit und abweichende Meinungen zu erregen. Scheinbar bemüht, Unzufriedenheit zu beseitigen, war er in Wirklichkeit darauf bedacht, Widerspruch gegen das Gesetz Gottes zu erregen. Ihm ging es darum, den ihm anbefohlenen Engeln seine eigene Unzufriedenheit einzuflößen. Im Geheimen schürte er Zwietracht und Empörung und brachte es dabei mit vollendeter Geschicklichkeit fertig, den Anschein zu erwecken, als wolle er Eintracht und Frieden erhalten.
Ja, und noch ein kleiner dazu Zitat.
Anstatt Gott bei allen Geschöpfen zum Höchsten zu erheben, bemühte er sich, ihre Anhänglichkeit für sich zu gewinnen. Dieser Engelfürst erstrebte das alleinige Hoheitsrecht Christi.
Alleinige Hoheitsrecht Christi. Ist das nicht ein Schreibfehler hier? Sollte hier nicht Vater stehen? Oder wie soll ich das verstehen? Versuchen wir mal, uns in die Lage der Himmelbewohner zu versetzen. Und zwar in die Zeit, als der Begriff Lüge für diese noch gänzlich unbekannt war. Alles, was sie damals hörten, ist für sie wahr gewesen. Plötzlich hörten die Engel von ihrem Einführer, dem Lichtträger, deren Befehle sie sehr gerne erfüllte, etwas, was sie nicht so richtig einordnen konnten. Vor ihren Augen zeichnete sich ein Bild über ihren Schöpfer ab, was für sie wild fremd war. Auf einmal stellte sich heraus, dass er scheinbar gar nicht so lieb war, sondern seine eigenen egoistischen Pläne verfolgte. Angeblich wollte er nur angebetet und bedient werden. Deswegen schuf er sie und zudem Gesetze, die sie befolgen müssen. Sie waren allem Anschein nach ja gar nicht so frei, wie es ihnen vorgegaukelt wurde. Ihr Gott sollte nichts weiter als ein Tyrann sein, dessen Befehle sie bis jetzt in ihrer Unwissenheit blind befolgt hatten. Und wenn er, der Lichtträger, an Gottes Stadt regieren würde, dann wäre es alles ganz anders. Er würde diese Gesetze abschaffen und erst dann werden sie wirklich frei. Was war das, was sie da hörten? Wie sollten sie das einordnen? Bis dahin hatten sie so etwas noch nie gehört. Alles, was die Engel bis zu dem besagten Zeitpunkt gehört hatten, war in voller Harmonie zueinander. Und nun standen sie plötzlich vor der Tatsache, dass das, was sie nun für nahmen, in Widerspruch zu dem stand, was sie bis dahin kannten. Konnte das beides Wahrheit sein? Das Problem war nur, dass sich die beiden Aussagen widersprachen. Und das konnten die Engel nicht begreifen. Sie waren völlig verwirrt. Wem sollten sie jetzt glauben und Vertrauen schenken? Was hättet ihr an ihrer Stelle gemacht und getan? Und denkt daran, ihr hättet in einer Welt gelebt, in der es nur eine einzige Quelle der Erkenntnis gab, die Wahrheit. Was hättet ihr dann an Gottes Stelle unternommen? Lüge ist Sünde. Denn eines der Gebote Gottes verbietet, falsch Zeugnis über eine andere Person zu reden. So lesen wir 2. Mose 20, 16. Das erste Mal in der Geschichte des Universums tauchte ein bis dahin unbekanntes Phänomen. Die Sünde. Und was war das überhaupt? Er stellt sich auf folgende Frage. War diese Entwicklung für Gott plötzlich und unerwartet? Oder hat er damit gerechnet und war darauf vorbereitet? Über den Gott, den ich kennengelernt habe, wird in Psalm 90, 4 Folgendes berichtet.
Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist.
Und Geist der Weissagung bestätigt es auch.
Nur der eine, der die Himmel regiert, sieht das Ende von Anfang an. Vor ihm sind die Geheimnisse der Vergangenheit und der Zukunft gleicherweise offenbar.
Ab und zu höre ich von einem Plan A und von einem Plan B. Und es wird gesagt, Gott hätte für den Fall der Fälle, dass so etwas zustoßen würde, verschiedene Pläne ausgearbeitet. Und dann, wenn es tatsächlich eintritt, den passenden Plan zu wählen. Ehrlich gesagt, mir tut es sehr weh, wenn ich so etwas höre. Denn dadurch stellen wir uns Gott auf die gleiche Stufe mit uns selber. Gerade das möchte Luzifer am liebsten erreichen. Ganz gleich wie aber Jesus und somit auch der Vater muss erniedrigt werden, weil dadurch wird er automatisch erhöht. Er, Luzifer. Habt ihr schon mal von einer solchen Handlung gehört? So Stichwort Mobbing. Ja, heute ist das ganz modernes Wort geworden. Andere schlecht machen, dann bist du automatisch höher und besser als die anderen. Gott war nicht überrascht, als die Sünde im Universum auftauchte. Er brauchte auch keine Reservepläne, sonst wäre er ja auch nicht allwissend. Der Lösungsplan war schon viel früher bereit. Jetzt war nur der Zeitpunkt gekommen, wo er zum Einsatz kommen musste. Ab diesem Moment hatte jeder der drei Personen der Gottheit seine eigene Aufgabe in den Lösungsplan zu erfüllen. Nun wird einer der dreien als Sohn Gottes dargestellt. Dies ist etwas Außergewöhnliches. Er wird zur zentralen Figur des Erlösungsplans. Er sollte die Gestalt des Menschen annehmen. Und seine Aufgabe wird seinem irdischen Vater Josef folgendermaßen erklärt.
Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
Die zweite Person wird als Heiliger Geist dargestellt. Er übernimmt eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich die Sünder ihre Sündhaftigkeit bewusst zu machen und sie zur Bekehrung zu führen. Wie wichtig diese Aufgabe ist, zeigt der Text aus Matthäus 12, 31.
Deshalb sage ich, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden.
Die dritte Person, der Dreieinigen Gottes, wird als Vater dargestellt, der alles überwacht und koordiniert. Ist so etwas überhaupt möglich, fragen wir Menschen uns. Jehova stellt uns durch Jeremia folgende Frage und damit gibt er auch Antwort auf unsere Frage.
Siehe, ich, der Herr, bin ein Gott alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein?
Bevor der große Konflikt ausgebrochen war, standen die Engel vor einem Dilemma. Wer hat denn jetzt recht? Wenn man diese Geschichte liest, so wie sie im Buch Geschichte der Erlösung wiedergegeben wird, ohne eine biblische Grundlage, was die Person Jesu angeht, zu haben, dann kann man schon zum Schluss kommen, dass der Sohn Gottes einen Anfang hat. Aber das kann man auch aus der Bibel selber zum solchen Beschluss kommen. Mit biblischem Fundament hingegen entdeckt man allerdings einiges über sein ewiges Dasein. Für das ganze Universum begann mit dem aufbewegenden Aufbegehren Luzifers eine neue, bis dahin unbekannte Phase in der Geschichte des Universums. Es war nicht mehr die alte, heile Welt. Von da an haben sie lernen müssen, mit der Lüge und ebenso mit ihren Konsequenzen umzugehen. Das war zugleich der Zeitpunkt, an dem Gott eingreifen musste, und er tat es auch. Er stellte den Bewohnern des Himmels nun den Erlösungsplan vor. Er zeigte ihnen den richtigen Weg und erklärte ihnen, wem sie ihr Vertrauen schenken sollen. All das wird wunderbar im Geist der Weissagung aufgezeigt.
Der König des Universums berief die himmlischen Heerscharen vor sich, damit er in ihrer Gegenwart die wahre Stellung seines Sohnes darlegen und das Verhältnis aufzeigen konnte, das er zu allen geschaffenen Wesen unterhielt. Der Sohn Gottes teilte den Thron mit dem Vater und die Herrlichkeit des Ewigen aus sich Lebenden umschloss sie beide. Vor den Bewohnern des Himmels erklärte der König, dass ihm, Sohn, schuldeten sie wie Gott Ehrerbietung und Ergebenheit. Christus sollte auch bei der Erschaffung der Erde und ihrer Bewohner göttliche Macht ausüben.
Und die gleiche Gedanke wird später auch an Erdbewohner weitergegeben. Lukas 9, 35 in Schlachter übersetzt.
Und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören.
Wahre Stellung seines Sohnes. Welche Stellung war denn das? Gottes Botin bringt es auf den Punkt.
Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst heraus existierende Sohn. Christus ist der präexistierende, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, trägt er die Gedanken zurück durch unbegrenzte Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, da er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war.
Und die Bibel bestätigt es auch in Philipper 2, 6 bis 7.
Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Er war genau so wie Gott und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein.
Und Geist der Weissagung noch?
In der Stellung oder dem Ansehen Christi hatte sich nichts geändert. Nur Luzifers Neid, seine falsche Darstellung und die Forderung, Christus gleich zu sein, hatten es notwendig gemacht, die rechtmäßige Stellung des Sohnes Gottes darzulegen. Sie war seit Anfang dieselbe geblieben. Er war eins mit seinem Vater und schon bevor die Engel ins Dasein gerufen wurden, immer zur Rechten des Vaters gewesen. Nie zuvor war dessen gütige Herrschaft, die sich segensreich auf alle auswirkte, die sich ihr unterordneten, in Frage gestellt und die Eintracht des Himmels gestört worden. Warum sollte jetzt Zwietracht herrschen?
Meine Lieben, die Bibel ist nicht dafür geschrieben worden, um unsere Neugier, was die Natur Christi betrifft, zu befriedigen. Die ganze Bibel verfolgt ein einziges Ziel, nämlich den Erlösungsplan Gottes zu offenbaren und den Weg in das einst verlorene Paradies aufzuzeigen. Jedem, der sich mit der Bibel befasst, fällt auf, dass der einzig wahre Gott in drei Personen beschrieben wird, dem Vater, der Sohn und dem Heiligen Geist. Damit versucht der Heilige Geist durch den Bibelschreiben das Unbegreifliche auf unserem Niveau verständlich zu machen. Und er zeigt auf, welche Aufgabe jeder der drei Personen der Gottheit in Erlösungsplan übernimmt. Dadurch wird deutlich, wie der Erlösungsplan funktioniert. Und in der Bibel wird auf keinen Fall aufgezeigt, in welchem Verhältnis die drei Personen der Gottheit vor Luzifers Putschversuch zueinander standen. Wenn wir dies aus den Augen verlieren, kommen wir auf haltlose Interpretationen. Zum Beispiel, aus unserer menschlichen Sicht, unser Vater ist derjenige, der uns gezeugt hat. Dann logischerweise sollte nicht der Heilige Geist Jesu himmlische Vater sein. Um die Thematik etwas besser zu verstehen, benutzen wir ein wichtiges Vergleichsprinzip. Aber wenn wir zum rechten Ergebnis kommen wollen, dürfen wir nicht verschiedene Dinge miteinander vergleichen. Wie naiv unser menschliches Denken manchmal sein kann, zeigt folgende Begründung von Joseph Bates, einem unserer Pioniere, weshalb er die Dreieinigkeit-Lehre ablehnt.
Obwohl ich die Dreieinigkeit respektiere, bin ich dennoch zu dem Schluss gekommen, dass es für mich unmöglich sei, daran zu glauben, Jesus Christus, der Sohn Gottes, könne gleichzeitig der allmächtige Vater sein. Ich sagte zu meinem Vater: Wenn du mich davon überzeugen kannst, dass wir eins sind, in dem Sinne, dass du mein Vater bist und ich dein Sohn, aber ich ebenso dein Vater bin und du mein Sohn, dann werde ich an die Dreieinigkeit glauben können.
Als Argument gegen Dreieinigkeitslehre habe ich einmal folgende Frage gestellt bekommen. Wenn Gott aus drei gleichen Personen besteht, warum ist der Vater dann die erste Person? Der Sohn, die zweite Person und der Heilige Geist, die dritte Person. Diese Reihenfolge dürfte es dann nicht geben, da die Trinität keine Hierarchie oder Reihenfolge zulässt. Wenn wir nur von dem einen Text in Matthäus 28, 19 ausgehen, wo steht geschrieben, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann können wir verständlicherweise und mit etwas Fantasie zu solch einem Schluss kommen, nämlich Reihenfolge. Und dann stellt sich diese Reihenfolge so aus. Vater auf erster Stelle, Sohn auf zweiter und Heiliger Geist auf dritt. Zum Glück ist das aber nicht der einzige Text, in dem die drei Personen zusammen genannt werden. Es gibt drei weitere Bibelstellen und in allen vier die Reihenfolge variiert. In 1. Petrus 1,2 auf erster Stelle steht Vater, Sohn, Heiliger Geist und dann Sohn. 1. Korinther 12,4-6, erster Stelle Heiliger Geist, dann Sohn und dann Vater. 2. Korinther 13,13, zuerst Sohn, dann Vater und dann Heiliger Geist. Sollte die Reihenfolge eine Rolle spielen, nach welcher dieser vier Texten sollen wir uns dann richten? Am interessantesten finde ich die Tatsache, was Jesus persönlich über sich selber sagt.
Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel.
Und jetzt vergleichen wir mit dieser Frage. Auf erster Stelle, wer sollte stehen? Der Vater, ja? Was behauptet Jesus? Ich bin der Erste. Auf dritter Stelle, wer sollte stehen? Der Heilige Geist doch, ja? Was behauptet Jesus? Ich bin der Letzte oder der Dritte. Wer hat jetzt denn Recht? Wer steht jetzt auf erster Stelle und wer auf letzter? Wissen Sie, was sehr wichtig in der Bibel ist, wird zweimal wiederholt. Dieser Gedanke wiederholt Jesus nur in Offenbarung viermal. Ich bin der Erste und der Letzte. Und in Jesaja gibt es noch Texte dazu. Schauen wir mal, was Geist der Weissagung dazu noch sagt.
Die Erhöhung des Sohnes Gottes auf die Ebene des Vaters stellte Luzifer als eine Ungerechtigkeit gegen ihn hin. Auch er habe, so behauptete er, Anspruch auf Verehrung.
Als ich das gelesen habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Es ist mir wie Schuppen vom Augen gefallen. Ich begriff, warum es im Laufe der ganzen christlichen Geschichte so viel Streit um die Person Jesu geht. Und welcher Geist somit dahinter steht. In diesem kurzen Zitat finden wir eine klare Erklärung dafür. Können wir uns noch an Rat Jesu an uns aus unserem Ausgangstext erinnern?
Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie von Gott sind.
Wir möchten das noch einmal lesen, aber ganz, ganz genau aufpassen. Hier ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft.
Die Erhöhung des Sohnes Gottes auf die Ebene des Vaters stellte Luzifer als eine Ungerechtigkeit gegen ihn hin. Auch er habe, so behauptete er, Anspruch auf Verehrung.
Wenn wir laut Luzifer die Gerechtigkeit wieder herstellen wollen, was sollen wir das tun? Richtig. Dann müssten wir alles Mögliche und Unmögliche tun, um zu beweisen, dass Jesus nicht dem Vater gleich ist, sondern eine untergeordnete Stellung bezieht. dann müsste es eine Reihenordnung zwischen den drei Personen der Gottheit geben. Und wer hatte in dem Fall recht? Richtig, Luzifer. Auf welcher Seite kämpfen wir dann in diesem großen Kampf? Ich habe oft genug gehört, dass sogar James White Antitrinitarier war. Schauen wir uns an, was er zu Trinität und Hierarchie und Randordnung sagt.
Eine schlecht erklärte Lehre über die Dreieinigkeit, die aus einem Gott drei und aus dreien einen macht, ist schon schlimm genug. Aber der Ultra-Unitarismus, der Christus geringer als den Vater macht, ist schlimmer. Würde Gott wohl zum Rangniederen sagen, lasst uns einen Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich?
Also Randordnung für James White, das war nicht das beste Wahl. Diejenige, der von unseren Glaubenspunkten abweichende Meinung vertreten, versuchen es damit zu rechtfertigen, dass unsere Pioniere so geglaubt haben. Manche von ihnen meinen, zu ihren Glaubensansichten zurückkehren zu müssen. Wäre das der Fall, wie weit sollten wir dann denn zurückkehren? Wollten wir zurück zu der Zeit, als sich die Pioniere bei Bibelstudium von Tabakrauch einhüllen ließen? Oder wollen wir zurück zu den Tagen, bevor ihnen die Wahrheit des Sabbatsgebots offenbart worden war? Wollen wir zurück zu dem Zeitpunkt, bevor ihnen bewusst war, dass eine reine und unreine Speise gibt? Oder wollen wir uns in einer Zeit wiederfinden, als einige Pioniere noch Probleme mit der Lehre über die Gerechtigkeit durch den Glauben hatten? Vielleicht wollen wir uns in jene Tage begeben, bevor sie die Wahrheit über die Heiligtumslehre erlangen haben. In meisten Fällen möchten wir gar nicht so weit gehen. Und wieso nicht? Weil wir uns durch diese neu entdeckte Wahrheit identifizieren. Diese Entwicklung unterscheidet uns von allen anderen christlichen Gemeinden. Gerade diese Tatsache qualifiziert uns zu seiner Gemeinde, die er selbst baut. Nur bei der Dreieinigkeitslehre wird versucht, in die Zeit zurückzugehen, als diese noch nicht offenbart war. Es stimmt wohl, dass einige leitende Brüder mit der Dreieinigkeitslehre so ihre Probleme hatten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht der einzige Glaubenspunkt war, den sie missverstanden, sondern unter anderem auch die oben genannten. Und noch viel mehr. Warum ist ausgerechnet die Dreieinigkeit ein Thema, das die Massen spaltet? Weil es hier um die Natur Gottes geht. Interessanterweise ist dieser Streit nicht nur so alt wie das Christentum selbst, sondern sogar noch viel älter. Damit begann der Aufstand Luzifer gegen Gott und somit auch die Geschichte des Sündenfalls im Universum. Diese Streitfrage war der Auslöser der Krieg im Himmel. Wir lesen es in Offenbarung 12,7.
Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel.
Wer kämpfte hier mit dem Drachen? Der Vater oder Sohn? Der Sohn. Weil dieser Krieg immer noch andauert, leben wir mitten in einem Kriegsgebiet. Dieses Wissen erklärt einiges. Es wird nicht direkt um die Person gestrichen, die den Vater darstellt, sondern es geht mehr um die zwei anderen Personen. Wisst ihr warum? Weil gerade diese zwei Personen der dreieinigen Gottheit ist von dem, weil gerade diese zwei Personen der dreieinigen Gottes uns von der Macht des Drachen befreien, unsere Erlösung führen. Deshalb ist es für Satan sehr wichtig, diese zwei Personen, nämlich den Heiligen Geist und den Sohn Gottes, im falschen Lichte darzustellen. Dabei feiert er grandiose Erfolge. Leider treten auch in unserer Gemeinde immer wieder falsche Lehrer auf und helfen fleißig mit. Aber gerade davor warnt uns Jesus, wenn er sagt, es werden falsche Apostel und falsche Propheten und falsche Christus kommen. Wir lesen mal, was Geistweissagung uns zu sagen noch hat.
Glanz und Würden ließen ihn danach streben, Gott gleich zu sein. Doch der Sohn Gottes stand über ihm und war dem Vater an Macht und Ansehen gleich.
Ja, wenn es um diese Erkenntnis kommt, dann werdet ihr überall solche Zitate sehen. Überall. In Geistweissagen, in der Bibel. Es ist erstaunlich, wie viel davon geschrieben wird. Aus Luzifers Plan, der Allmächtigen gleich zu sein, ist offensichtlich nichts geworden. Und wenn es ihm schon nicht gelingt, seinen Thron über die Sterne Gottes zu erhöhen, was soll's? Dann holt er den Allerhöchsten eben von da oben herunter und stellt ihn auf die gleiche Stufe mit sich. Und sofern es irgendwie möglich ist, will er Jesus sogar noch etwas tiefer sehen. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das wäre ein Traum, ja? In Jesaja 9,5 wird der Sohn Gottes als Vater der Ewigkeit genannt und damit dem Vater gleichgestellt. Und doch macht Luzifer alles, um Jesus sich selbst gleichzustellen. Trotz den klaren Aussagen der Bibel gelingt ihm dies auch sehr gut. Für die Juden damals war es beispielsweise nicht einfach, Jesus als von dem Gott gekommenen Messias anzuerkennen. Lukas 4, 22.
Matthäus 4, 9. Dieses alles will ich dir geben.
Okay, das passt auch.
Wenn du niederfällst und mich anbetest.
Ja, das war schon, ja.
Okay, sorry dann. Lukas 4, 22. Ist dieser nicht der Sohn Josefs?
Wie kann Sohn Josefs ein Messias sein? Das ist absolut unmöglich, ja? Dann nur noch Paulus hilft ein bisschen uns dazu. Ah, nee, in Apostelgeschichte. Luca.
Als Paulus bezeugte den Juden eindringlich, dass Jesus der Messias sei. Sie aber widerstrebten und lästerten.
Interessante Gedanke gibt es, Geistweissagung dazu noch.
Worin bestand ihr, also der Juden, Fehler? Sie verwarfen das Licht, das Gott ihnen bereits gegeben hatte, und suchten nach irgendeinem neuen Licht, durch welches sie die Schrift so auslegen könnten, als ob sie ihre Handlungsweise unterstützte.
Seine Jünger, Jesus Jünger, waren dabei gewesen, als Jesus Lazarus aus dem Toten auferweckt. Er erzählte ihnen auch, dass er getötet wird und am dritten Tag wieder aufstehen. Doch als sie die Nachricht von Jesus Auferstehen hörten, könnten sie es nicht glauben. Ist das nicht seltsam? Wer von uns kann erklären, wie ein unsterblicher Gott sich in einen sterblichen Menschen verwandeln kann und am Kreuz sterben kann? Wer von uns hat irgendwo gelesen, dass Gott von uns erwartet, so etwas erklären zu können? Jesus hat nicht gesagt, selig sind die, es erklären können. Aber er sagte, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Unsere Aufgabe ist nicht, etwas logisch erklären zu können, sondern Glauben und Vertrauen zu lernen. Jesus hat hier auf der Erde, wie jeder andere auch, als Baby von Null angefangen. Er musste lernen, auf eigene Füße zu stehen, zu gehen und zu sprechen. Er erforschte, wie jeder einzelne von uns, seine Welt, lernte und wuchs in Erkenntnis. Bei seiner Geburt bekam er eine neue Identität und einen neuen Namen. In seiner neuen Identität ging er durch alle Lebensphasen, wie jeder andere normale Mensch auch. Niemand von uns Menschen kann solches begreifen und noch weniger erklären. Im Rahmen des Erlösungsplans war er in seinem irdischen Dasein, wie wir auch in allem, völlig abhängig von seinem himmlischen Vater. Erst ab diesem Zeitpunkt spielte er eine untergeordnete Rolle. Über Jesu Kindheit ist nicht viel berichtet, aber diese wenigen Worte sind sehr wertvoll. Wir lesen es in Lukas 2, 40 und 52.
Das Kindlein aber wuchs und ward stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
Erst mit 12 Jahren wurde ihm beim Passafest offenbart, dass er das Lamm Gottes ist, dass er derjenige ist, der die Sünden der Welt auf sich nehmen und durch seinen Tod am Kreuz das Universum von Sünden befreien würde.
Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
Interessanter Gedanke. Ich habe dich erkannt. Wir denken ja, wenn das Gott war, dann musste ich doch das alles wissen. Ja? Das ist nicht so dargestellt in der Bibel. Zu diesem Erkenntnis muss er kommen, mit Zeit. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Wenn wir erkennen, dass Jesus derjenige ist, der uns Erlösung bringt, begreifen wir, warum es für Luzifer so wichtig ist, das alles zunichte zu machen. Das, was ich aus der Person Jesu mache, zeigt, auf welcher Seite ich in diesem großen Kampf stehe. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, Jesus zu erhöhen. Das lesen wir in Johannes 16, 13 bis 15. Wenn ich vom Heiligen Geist geführt werde, dann werde ich ihn ebenfalls erhöhen. So hoch wie möglich. Zu hoch kann man Jesus nie erhöhen. Ich werde die Bibel nicht mit der Absicht durchforschen, um daraus Beweise für Jesus' untergeordnete Rolle hervorbringen zu können. Wir finden eine sehr interessante Aussage im hohepriesterlichen Gebet Jesu, kurz vor seiner Kreuzigung.
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Was meinte Jesus hiermit? Verherrliche du, Vater, mich. Ist es nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes? Vater, Sohn und Heiliger Geist kämpfen zusammen und erhöhen sich gegenseitig. Und jeder von uns darf bewusst dafür entscheiden, auf welcher Seite er stehen möchte. Ich möchte mein Herr und Erlöser verherrlichen vom ganzen Herz. O Vater, helfe mir und den anderen, die das gleiche Ziel haben, dabei. Amen.